Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle recht herzlich heute Morgen zu unserer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union. Wir haben dazu eine Drucksache 21-2508 sowie geht es um die Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-9146 neu. Ich begrüße im Einzelnen natürlich recht herzlich unsere Sachverständigen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind und Ihren Sachverstand uns zur Verfügung stellen. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und die Vertreter und Vertreter der Länder natürlich, auch die Vertreter der Medien, zuletzt natürlich nicht alle anderen Gäste, die uns über Internet oder über das Parlamentsfernsehen heute zugeschaltet sind. Es wird auch gleich noch der Staatssekretär Runhoff kommen und die Fachbeamten sind schon da. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen auch da sind. Ich darf vorweg kurz sagen, sehr geehrte Sachverständige, Sie sind informiert worden, dass sollten irgendwelche Interessenskonflikte bestehen zwischen dem Anhörungsgegenstand heute und Ihrer Tätigkeit in Ihrem normalen Beruf, dann haben wir Sie gebeten, dies anzumelden. Das ist bisher nicht passiert. Sollte im Laufe der Sitzung Ihnen irgendwas auffallen, dann können Sie das auch gerne noch nachreichen. Und wir haben für den Ablaufplan so vorgestellt, dass wir jedem Sachverständigen zunächst ein Eingangsstatement von 3 Minuten geben. Anschließend folgen die Fragen aus der Fraktion. Und wir haben insgesamt 1,5 Stunden Zeit für heute und haben das so festgelegt, dass wir pro Wortmeldung für die Frage und die Antwort insgesamt 3 Minuten zur Verfügung haben pro Fraktion. Das heißt, ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, möglichst kurz zu fragen. Dann kriegen wir relativ lange Antworten. Ich darf feststellen, dass wir ein Wortprotokoll erstellen. Deswegen darf ich die Sachverständigen kurz vor ihrem Eingangsstatement bitten, dass sie einfach sagen, nicht wo Sie herkommen, aber aus welcher Kanzlei oder welcher Organisation Sie da sind, haben wir es im Protokoll festgehalten und darf nun bitten, dass wir mit den Sachverständigen anfangen, mit dem Eingangsstatement. Und wir haben uns das so vorgestellt, sehr geehrter Professor Dr. Holderhus, dass Sie anfangen und dann die Kolleginnen hinterher. Herzlich willkommen und vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Till Pratik-Holterhus. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, internationales öffentliches Recht und Rechtsvergleichung an der Universität Lüneburg und bin heute geladen worden mit einem Fokus, so zumindest wurde es mir gesagt, auf den spezifischen Kontext der Treuhand, also die Dinge, die sich vor allen Dingen in der Formulierungshilfe jetzt in gewisser Art und Weise noch nachträglich zum Gesetzentwurf finden. Ich möchte die Einleitung nutzen, um vielleicht ganz kurz zu sagen, worum es sich hier eigentlich handelt oder was eigentlich der Kontext der ganzen Sache ist. Wir alle wissen, dass irgendwie nach der Annexion der Krim in 2014 und dem sich mittlerweile ergebenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sozusagen Sanktionen der Europäischen Union gemacht wurden. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses wurde eine Verordnung gemacht, die mittlerweile vielfach verändert wurde und eine ganze Reihe von verschiedenen Drittstaat, also auf den Staat Russland bezogenen Sanktionen enthält. Und unter anderem wurde hier ein Artikel eingeführt, der es mittlerweile verbietet, für alle natürlichen und juristischen Personen innerhalb der EU direkt oder indirekt Geschäfte mit staatlich kontrollierten russischen Unternehmen zu machen, soweit diese sich auf einer Liste befinden, die eben den Anhang zu dieser, die den Anhang bildet zu dieser Verordnung. Und dieses generelle Verbot wurde jetzt insoweit abgeändert am 18. Juli 2025 durch den Rat in dieser Verordnung, dass dieser Ausschluss für die Geschäfte mit russisch kontrollierten Unternehmen nicht mehr gelten soll, wenn sich ein solches Unternehmen unter Treuhandverwaltung oder Anteilspflegerschaft der, des jeweiligen Mitgliedstaates befindet. Und das führt dazu, dass das BMWE diese Möglichkeit eines Ausnahmetatbestandes jetzt aufgreift und einen Vorschlag dafür macht, im AWG, im Außenwirtschaftsgesetz, einen 6a AWG einzuführen. Ich gehe jetzt vor allen Dingen auf die Treuhand ein, zur Pflegerschaft kommen wir vielleicht noch, mit dem es ermöglicht werden soll, recht allgemein Unternehmen, die sich auf dieser Liste befinden, unter Treuhand zu stellen und damit eben diesem Sanktionsregime zu entziehen, sodass diese Unternehmen wieder am Geschäftsverkehr teilhaben können. Dabei muss es sich dementsprechend aus deutscher Perspektive um inländische Unternehmen, also inländische Unternehmen nach deutschem Recht handeln und unter bestimmten Voraussetzungen kann dort dann die Treuhand angeordnet werden. Diese Treuhandvorschrift, die ich ja wohl aus juristischer Perspektive werde beurteilen sollen, hat jetzt sozusagen wirft eine Reihe von Fragen auf, die wir sicherlich im Kontext dieser Anhörung besprechen werden. Vielleicht als letzter Punkt, sie verläuft sozusagen parallel zu der sich gegenwärtig bereits im Energiesicherungsgesetz in Paragraph 17 befindlichen Treuhandanordnung. Und gerade da liegen relativ wesentliche und auch entscheidende Unterschiede, was die Beurteilung dieser Vorschrift vor allem aus verfassungsrechtlicher Perspektive angeht. So viel vielleicht erstmal. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Bundesverband Deutscher Banken, zu Frau Kohlhase.
Ja, guten Tag, Mieke Kohlhase vom Bankenverband. Ich bin heute aber, glaube ich, hier, um die gesamte deutsche Kreditwirtschaft zu vertreten. Und insofern erstmal vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung und für die Gelegenheit der Stellungnahme. Die deutsche Kreditwirtschaft unterstützt das Ziel einer effektiven und effizienten Umsetzung von EU-Sanktionen. Die übergeordnete Überlegung des vorgelegenen Gesetzentwurfs, in der EU klare, einheitliche und praxisnahe Regelungen zu schaffen und entsprechend in Deutschland umzusetzen, die begrüßen wir. Unsere Mitglieder gewähren aus unserer Sicht auch die Umsetzung von Sanktionen schnell, verlässlich und sicher. Nicht bezwecken tut die Richtlinie aus unserer Perspektive jedoch die Kriminalisierung und die Sanktionierung von redlichen Compliance-Mitarbeitern, die ja gerade dafür benötigt werden, eine Sanktion im Falle von Banken und Sparkassen sind es Finanzsanktionen umzusetzen. Aber genau das würde passieren, wenn einige der vorgelegten Regelungen nicht geändert werden. Das kann nicht Ziel der Richtlinienumsetzung sein. Konkret sehen wir die angedachte Streichung der Umsetzungsfrist in § 18 Absatz 11 AWG sehr kritisch und plädieren dafür, diese beizubehalten, wie auch den entsprechenden persönlichen Strafausschließungsgrund. Zudem werben wir für die Beibehaltung bzw. die Einführung einer umfassenden strafbefreienden Selbstanzeige im § 18 Absatz 3 AWG. EU-Sanktionsverordnungen gelten unmittelbar. Das bislang gültige 18 Absatz 11 AWG erkennt jedoch an, dass die Umsetzung von Sanktionen Zeit benötigt und dass niemand wegen einer Handlung bestraft wird, die ihm unmöglich ist. Die Gesetzesbegründung von damals trifft aus unserer Sicht nach wie vor zu. Ich verzichte auf ein Zitat, weise nur darauf hin, dass in der 17. Legislaturperiode eben gesagt wird, dass der Strafausschließungsgrund der notwendigen Umsetzungsphase Rechnung trägt. Der persönliche Strafausschließungsgrund ist deswegen für uns auch von besonderer Bedeutung und sollte auf jeden Fall zentral sein bei dieser Umsetzung. Die Gesetzesbegründung des jetzigen Entwurfs behauptet, dass die Umsetzungsfrist nicht mehr beibehalten werden kann, weil die Richtlinie einen solchen Aufschub nicht vorsehe. Die deutsche Kreditwirtschaft hat hierzu aber dezidiert eine andere Rechtsauffassung. Wir sehen die Beibehaltung der Umsetzungsfrist nicht nur als möglich, sondern auch als rechtlich geboten an. Zum einen betrifft es die Frage des persönlichen Strafausschließungsgrunds als Frage des allgemeinen Teils des Strafrechts, dessen Ausgestaltung aufgrund des Subsidiaritätsprinzips gerade bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Die Strafrechtssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten weichen im allgemeinen Teil erheblich voneinander ab. Und zum anderen erkennt auch der europäische Gesetzgeber ausdrücklich an, dass die technische Implementierung von Finanzsanktionsvorschriften einen gewissen Umsetzungszeitraum bedarf. Hier könnten wir entsprechend auch noch mal Materialien liefern. Aber jedenfalls sehen wir keine Anhaltspunkte in der Richtlinie, dass hier die Streichung erforderlich wäre.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Matthias Krämer.
Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Matthias Krämer. Ich leite im Bundesverband der deutschen Industrie die Abteilung Außenwirtschaftspolitik. In dieser Abteilung haben wir unter anderem einen Arbeitskreis Exportkontrollen mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern, in dem wir regelmäßig über solche Fragen wie hier diskutieren. Und die täglichen Dinge, die sozusagen im großen, aber auch im mittelständischen Betrieben auf dem Tisch liegen, eben versuchen zu besprechen. Und ich kann Ihnen sagen, dass eben wurden schon Compliance-Mitarbeitende genannt, dass in all diesen Unternehmen ein großes Interesse daran besteht, all diese Dinge hier richtig und korrekt umzusetzen. Von daher begrüßen wir grundsätzlich diesen Schritt jetzt zur Harmonisierung und begrüßen auch die vorliegende Gesetzesvorlage. Es gibt sicherlich im Detail einige Fragen, bei denen erhebliche Unsicherheiten in unseren Unternehmen bestehen. Ich darf stellvertretend für oder als Beispiel zunächst anfügen, dass der im vorliegenden Entwurf vorgesehene Paragraph 18 6a Ziffer 1 beispielsweise hier zu nennen ist. Wenn Sie sich das anschauen, um was es hier geht, das sind die täglichen Zollanmeldungen bzw. die Details einer Zollanmeldung, die in den Unternehmen tausendfach sozusagen jeden Tag durchgeführt werden. Und wir wissen einfach aus der Praxis und aus den Rückläufen der Unternehmen, dass es hier oftmals mit den zuständigen Zollbehörden immer wieder unterschiedliche Auffassungen gibt über die Art und Weise der Inhalte bzw. was wie wo auszufüllen ist. Das hat offenbar auch was damit zu tun, mit welchem Zollamt man zu tun hat bzw. mit welchen Zollbeamten. Von daher finden wir es an der Stelle zumindest schwierig, dass diese Informationen jetzt hier als ein Regelbeispiel eingeführt werden sollen. Das Gleiche gilt auch für die Ziffer 2. Darauf kommen wir vielleicht später noch, wenn es eben um die Gesellschaften geht und deren Definition über beherrschende oder bestimmte Kontrollen. Von daher ist meine grundsätzliche Aussage hier, wir möchten das umsetzen, die Unternehmen sind interessiert. Es gibt auch, vielleicht das auch noch vorneweg erwähnt, in unserer Mitgliedschaft so gut wie keine Diskussion um den Sinn und Zweck dieser gesamten Sanktionen mit Blick auf Russland. Da finden keine Debatten bei uns intern statt. Von daher geht es wirklich darum, insbesondere mittelständische Unternehmen, die nicht immer die Ressourcen haben, um all diese Anforderungen zu erfüllen, hier zu unterstützen bzw. denen auch die Angst zu nehmen, dass sie mit möglichen Fehlverhalten in hohem Maße sich dann schon straffällig machen. Letzter Punkt, den Frau Kohlhase eben vom Bankenverband schon angesprochen hat, die sogenannte Umsetzungs-, in Anführungsstrichen Schonfrist. Da unterstützen wir auch die Position des Bankenverbandes. Das ist ein weiteres Element, glaube ich, dafür, dass man eben nicht bösgläubig sein soll, wenn Menschen, die mit Exportkontrollen befasst sind, nicht gleich reagieren aufgrund der vielen Dinge, die einfach auf den Schreibtischen liegen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Frau Katharina Neckel.
Dankeschön, Katharina Neckel, Referatsleiterin für Außenwirtschaftsrecht bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes Stellung zu nehmen. Die deutsche Wirtschaft steht hinter dem Ziel, Sanktionen effektiv und zuverlässig umzusetzen. Unsere Mitgliedsunternehmen investieren seit Jahren erheblich in interne Compliance-Strukturen. Wir unterstützen das Ziel, im Binnenmarkt einheitliche Mindeststandards zu Sanktionsverstößen zu schaffen, um einen möglichst konsistenten Rechtsrahmen eben für grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit zu gewährleisten. Entscheidend ist aber, dass die nationale Umsetzung praxistauglich, verhältnismäßig und rechtssicher erfolgt. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sind hierfür drei Punkte zentral. Erstens, von einer teilweisen Strafbewährung der Jedermannspflicht raten wir ab. Das IHK-Gesetz verpflichtet Industrien und Handelskammern zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und damit zur Beratung gerade im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. Bereits heute kann hier ein Pflichtenkonflikt entstehen. Eine Strafbewährung könnte diese verschärfen und dazu führen, dass sowohl Beratungsangebot wie auch Nachfrage aus Selbstschutz zu legalen Vorgängen mit nur möglichen Russlandbezug unterbleiben. Das erschwert rechtssichere Orientierung im legalen Bereich. Sollte an der Strafbewährung festgehalten werden, empfehlen wir eine Ausnahme für die IHK-Tätigkeit, vergleichbar mit anderen beratenden Berufen. Zweitens, die Strafbefreiungsregelung des § 18 Absatz 11 AWG sollte beibehalten werden. Sanktionsverordnungen gelten mit Veröffentlichung unmittelbar. Die bisherige Zweitagesfrist war angesichts der Komplexität der Rechtsakte und der notwendigen Umsetzung bereits äußerst knapp. Eine sofortige Umsetzung ist kaum möglich. Neue Maßnahmen müssen analysiert, intern verarbeitet und verifiziert werden. Dieser mehrstufige Prozess dauert selbst in seinen leistungsfähigsten Strukturen bis zu 48 Stunden. Viele die Schonfrist weg, entstünde genau in dieser Übergangsphase ein Strafbarkeitsrisiko, obwohl eine rechtssichere Umstellung noch nicht möglich ist. Die Richtlinie verlangt keine Abschaffung der Strafbefreiungsregelung. Die DHK empfiehlt daher, die Richtlinienkonformität erneut zu prüfen und § 18 Absatz 11 AWG nach Möglichkeit beizubehalten. Drittens. Die Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, bei bestimmten Handlungen unter einem Wert von 10.000 Euro Erleichterungen vorzusehen. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft ist nicht nachvollziehbar, dass dieser Spielraum in Deutschland nicht genutzt werden soll. Sinn und Zweck der Richtlinie ist es, das Sanktionsstrafrecht in der EU zu harmonisieren. Wenn einzelne Mitgliedstaaten diesen Spielraum nutzen und andere bewusst darauf verzichten, führt das zu einem Auseinanderlaufen der Strafbarkeitsrisiken im Binnenmarkt und damit zum Gegenteil dessen, was die Richtlinie erreichen will, und nährt den Eindruck eines nationalen Goalplating. Zusammenfassend gilt, Regelungsdichte und Komplexität stellt Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Gerade bei strafbewehrten Vorgaben muss die nationale Umsetzung praxistauglich, verhältnismäßig und rechtssicher erfolgen. Dies ist im Entwurf nicht durchgängig erfüllt. Die DHK plädiert daher für eine erneute Überprüfung und Nachschärfung in den genannten Punkten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann würden wir zu den Fraktionsrunden kommen und zuerst zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Da darf ich bitten den Kollegen Thomas Barres.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen von unserer Seite aus. Danke für Ihr heute Morgen kommen, dass Sie uns da sind für die Fragen, die wir haben an Sie. Ich darf die Frau Kohlhase als erste fragen. Und zwar geht es um die Umsetzung der Richtlinie. Und da gibt es ja da die Aussage von der Bundesregierung, dass diese Umsetzungsspielräume sehr, sehr begrenzt sind. Vielleicht können Sie noch mal darstellen, wie Sie das bewerten, diese Spielräume, und wo Sie dann entsprechend auch noch mal Luft sehen für uns, dass wir etwas mehr noch mal auch da tun können. Und welche sanktionspolitischen Erwägungen auf EU-Ebene haben Sie dazu geführt, dass eine Umsetzungs- und Schonfrist nicht eingebaut worden ist? Also auch da vielleicht noch mal die Frage an Sie, warum diese Schonfrist Ihrer Ansicht nach nicht eingebaut worden ist und was die Gründe dafür sein könnten. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Barres. Das ist, wie gerade eben schon auch angefangen auszuführen, ist es so, dass wir eben in der Richtlinie selber kein Gebot sehen, die Umsetzungsfrist abzuschaffen. Wir sind deswegen auch der Auffassung, dass die Umsetzung, die jetzt hier erfolgt, im Grunde genommen das Gegenteil von dem bezweckt, was die Richtlinie eben bezwecken soll, eine Harmonisierung hinsichtlich der Straftatbestände, hinsichtlich der Handlungen vorzunehmen. Nicht aber, wie gesagt, diejenigen Mitarbeiter, die man dafür benötigt, diese Sanktionen umzusetzen, zu kriminalisieren und zu penalisieren. Einfach aus dem tatsächlichen Grund heraus, dass die, wie eben auch schon ausgeführt, die Umsetzung der Sanktionen, man muss sich das so vorstellen, es gibt da Sanktionslisten, die auch im nicht maschinenlesbaren Format eben zur Verfügung gestellt werden. Die müssen erstmal übersetzt werden, zum Teil eben mit externen Dienstleistern, damit es einheitlich passiert. Diese Sanktionslisten, wenn sie maschinenlesbar sind, müssen in komplexe Systeme eingeführt werden. Und diese Vorgänge benötigen eben entsprechend Zeit. Wenn aber, wie gesagt, die Strafbarkeit der Compliance-Mitarbeiter hier an der Stelle schon direkt einsetzt, ohne dass ihnen möglich ist, die Umsetzung zu gewährleisten, dann halten wir das nicht nur sanktionsrechtlich in Deutschland für nicht geboten, sondern auch europarechtsmäßig nicht für geboten. Auch, ich sagte das eben gerade schon, auch der europäische Gesetzgeber erkennt eine Umsetzungsfrist an. So hat es jetzt zuletzt in einer Äußerung der Europäischen Banking Authority zuletzt am 30. Oktober in einem überarbeiteten Entwurf von technischen Richtlinien den Hinweis gegeben im Zusammenhang mit der Geldwäscheverordnung, dass in Bezug auf Finanzsanktionen ebenfalls eine Umsetzung nicht im Zeitpunkt der Veröffentlichung erforderlich ist, sondern möglichst immediately or promptly, ich zitiere, but with some allowance for operational realities, e.g. system limitations. sodass wir also auch aus europarechtlicher Sicht kein Gebot sehen, hier diese Streichung zu veranlassen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Matthias Weiser.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Meine Frage betrifft die Strafbewährung der Jedermannspflicht. Frau Neckel hat das schon kritisiert und ich würde auch gerne von Frau Kohlhase dazu eine Stellungnahme bitten. Frau Kohlhase, wie bewerten die Kreditinstitute diese Strafbewährung der Jedermannspflicht? Welche Auswirkungen wird das auf die Arbeit der Kreditinstitute haben und wie bewerten Sie die Verhältnismäßigkeit?
Ja, vielen Dank für die Frage. Auch wir sehen die Strafbarkeit der Jedermannsfrist Pflicht als verfassungsrechtlich problematisch an. Die sind vor allen Dingen natürlich auch auf Sanktionsumgehungen gerichtet und das schlichte Ausbleiben von Meldungen eher im bürokratisch anmutenden Bereich von Meldungen sehen wir eben entsprechend problematisch. In Bezug auf die Frage, wie mit den Meldungen umzugehen ist, sind wir der Auffassung, dass es ausreichend wäre, diese als Ordnungswidrigkeiten zu qualifizieren und nicht als strafbare Handlungen vorzunehmen. Und auch hier gilt zur Vermeidung unnötiger Kriminalisierung und Doppelarbeit, dass auch mit Blick auf die Kreditinstitute es ausreichend sein sollte, dass wenn beispielsweise Meldungen in anderen Angelegenheiten, also in der gleichen Angelegenheit, beispielsweise Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erstellt werden, dass diese eben ausreichend sein sollen, um die Verpflichtungen zu erfüllen. Ja, also wie gesagt.
Noch eine Nachfrage? Danke. Dann würden wir zur SPD-Bundestagsfraktion kommen, zum Kollegen Daniel Walter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Sachverständige, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage an Frau Neckel. Ich würde gerne den Schritt zurück machen. Wir sind schon sehr in den Details, würde gerne zunächst mit einer ganz grundsätzlichen Frage beginnen. Wir haben es eben eingangs auch gehört, die Genese der nationalen Umsetzung der Sanktionsmaßnahmen. Und ich würde gerne von Ihnen nochmal die Perspektive hören, was das auch in der Praxis für deutsche Unternehmen, für ihre Mitgliedsunternehmen bedeutet. Und dann vielleicht auch, sage ich mal, zu dem großen positiven Punkt, wo wir uns scheinbar alle einig sind, was genau der Vorteil auch einer Harmonisierung dieser Regelung ist.
Vielen herzlichen Dank. Vielleicht ganz grundsätzlich, wenn man sich vorstellen kann, allein die Russland-Sanktionsverordnung hat über hunderte von Seiten Verordnungstext, über 40 Anhänge. Das sind komplexe Regularien, die es auch erstmal zu verstehen gilt. Häufig scheitert es schon daran, dass neue Sanktionspakete überhaupt in konsolidierter Fassung eigentlich überhaupt rechtzeitig auch veröffentlicht werden und damit auch für eine breite Öffentlichkeit auch einsehbar sind. Oder die Verordnung ist lange Zeit nicht auf deutscher Sprache erhältlich. Wir hatten es teilweise auch, ich glaube, es war das 13. Sanktionspaket, wo lange fälschlicherweise auf Eurolex eine konsolidierte Fassung veröffentlicht wurde, die aber eine veraltete Fassung war. All das erschwert natürlich die einheitliche und rechtssichere Umsetzung für Unternehmen. Dieser Schritt, diese Sanktionslisten, Screenings und Prüfungen ist wirklich hochkomplex. Wir erleben weiterhin immer wieder, dass es auch einfach Fehleranfälligkeiten selbst in der Sanktionsverordnung gibt. Auch jetzt gerade noch mal im 18. Sanktionspaket, wo eben KN-Kodierungen einfach, da gibt es mal einen Zahlendreher, dann ist einmal die Möbelindustrie oder die Gebäudeindustrie betroffen, man ist sich nicht ganz sicher, all das gilt es zu beachten. Eine Harmonisierung ist für Unternehmen, gerade eben auch für den Binnenmarkt, unfassbar wichtig, gerade bei grenzüberschreitenden Wirtschaftstätigkeiten, wenn man verschiedene Niederlassungen in einzelnen Mitgliedstaaten hat und hier eben ein einheitliches Sanktions-Compliance-Screening aufbauen kann und nicht eben auch noch vielleicht Änderungen in Mitgliedstaat 1 und 2 auch noch berücksichtigen muss, sondern hier wirklich einheitlich arbeiten kann und es natürlich auch gegenüber anderen Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten einfach auch keine Wettbewerbsnachteile gibt. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, hier eben dafür dann eine Harmonisierung herzustellen. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Dann würden wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen kommen, zum Kollegen Michael Kellner.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Frage geht an Herrn Professor Holterhus. Nochmal danke, dass Sie zur Verfügung stehen. Mir hatte die IGBCE gestern Abend nochmal in der Stellungnahme geschickt zum Thema Treuhandvereinbarung in Schwedt unter anderem, wie sehr das an den Nerven zerrt, diese jedes Halbjahr jährliche Verlängerung. Jetzt wollte ich Sie fragen, was ist der Unterschied zwischen der bisherigen ENSIG-Treuhand und dann der neu geschaffenen AWG-Treuhand, auch im Hinblick auf eine Dauerhaftigkeit der Lösung?
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ja, also in der Tat, jetzt sind wir so ein kleines bisschen weg vom Strafrecht und beschäftigen uns mit einer spezifischen anderen Frage, nämlich der Frage dieser neu eingeführten Treuhand, der Möglichkeit also für den deutschen Staat, Unternehmen unter Treuhand zu stellen und damit dem Sanktionsregime sozusagen zu entziehen als Kooperationspartner für europäische Unternehmen. Und in der Tat, ich hatte schon gesagt, es gibt so eine Norm bereits jetzt für den spezifischen Bereich der Energiesicherheit, Paragraph 17 ENSIG, sozusagen die PCK-Raffinerie in Schwedt, also Rosneft kontrolliert zuvor, wurde unter eben so eine Treuhand gestellt, wie Sie alle wissen. Und interessant ist jetzt, dass das BMWE sozusagen diese Chance ergreift, hier eine Regelung zu schaffen, die etwas breiter und etwas allgemeiner ist. Wie unterscheidet sich jetzt ganz konkret das, was im neuen AWG vorgesehen ist, von dem, was jetzt schon möglich ist nach dem Energiesicherheitsgesetz? Das ist so, dass der 6a AWG, der neu eingeführt werden soll, ein ganzes Stück breiter ist. Also anders als das Energiesicherungsgesetz werden hier nicht nur sozusagen der Energiesektor und sozusagen die Versorgungssicherheit, die Fähigkeit, Versorgungsdienstleistungen aufrechtzuerhalten, in den Blick genommen als Tatbestandsvoraussetzung für die Treuhand, sondern es werden praktisch alle wirtschaftlichen Sektoren erfasst, die Unternehmen betreffen, die sich eben auf einer Liste befinden, die zu den sanktionierten Unternehmen gehören und soweit es sich um inländische Unternehmen aus deutscher Perspektive handelt. Und auch die Eingriffsschwelle bzw. die erfassten Schutzgüter sind wesentlich breiter. Ja? Also während das beim ENSIG eben vor allem die Versorgungssicherheit mit Energie ist, ist es hier schlicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die außenpolitischen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und so weiter. Man kann also wesentlich schneller auf tatbestandlicher Grundlage als deutscher Staat sagen, hier stört uns hier liegt eine Beeinträchtigung vor und hier müssen wir hier wollen wir gerne reingehen. Was jetzt das Problem angeht der konkreten Gestaltung, wenn ich das ganz schnell sagen darf, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass sich hier anders als im ENSIG das Ganze als sogenannte Kettenverlängerung darstellt. Während es im ENSIG so ist, dass eine Verlängerung alle 6 Monate in gewisser Art und Weise neu durch Verwaltungsakt gemacht werden muss, ist das mit dem neuen AWG so, dass das einmal gemacht wird und das Ganze dann durchläuft. Zwar muss das BMWE im Hintergrund prüfen, ob die Voraussetzungen noch vorliegen. Liegen diese nicht mehr vor, ist das Ganze zu beenden. Im Grundsatz läuft das Ganze aber so weiter. Aus der Perspektive des Eigentumsschutzes.
Herr Professor Holterhus, vielen Dank. Vielleicht hören Sie den Gong nicht im
Übersetzen. Doch, habe ich gehört.
Beim Eingangsstatement wollten wir jetzt nicht so kritisch sein, aber ich bin mir sicher, Sie werden noch öfters heute gefragt und da kann man dann die Antwort noch hinterher schieben, die da ist.
Ja, dann Ihre Einleitung von meinem Eingangsstatement abgezogen wurde, dachte ich, ist das jetzt in Ordnung.
Okay, alles klar, herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zum Kollege Jörg Sesan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Herrn Krämer vom BDI noch mal was nachfragen oder auch ein neues Thema aufmachen. Die DRK schreibt in ihrer Stellungnahme von erhöhter Arbeitslast beim BAFA und Belastungen, die damit verbunden sind für Unternehmen, die ausführen wollen und bemängelt fehlende Vereinfachungen. Sie selber haben schon auf einen Punkt hingewiesen. Können Sie zu den 2 Punkten noch mal so ein bisschen greifbar erläutern, wo es hakt aus Ihrer Sicht?
Das Zusammenspiel mit der BAFA. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ja, Sie können sich vorstellen, dass wir in einem stetigen und regen und auch sehr guten Austausch mit dem BAFA sind, wenn es darum geht, die Fristen zur Bearbeitung von Anträgen entsprechend zu besprechen. Und wir sehen auch eine spürbare Verbesserung beim BAFA mit Blick auf die Dauer und Fristen und Genehmigungsverfahren. Das würde ich jetzt in aller Unbescheidenheit mal auch dem regen Austausch mit DHK, BDI und anderen Organisationen, mit BAFA zugute schreiben. Von daher möchten wir an der Stelle da auch ein positives Signal einmal senden. Das Problem, das wir eben sehen, ist, dass je mehr Themen und je mehr Sachverhalte dann eben am Ende wieder durch das BAFA bearbeitet werden, dann eben wieder Ressourcen gebunden werden. Und es ist eben auch so, dass, ich hatte vorhin schon eingangs erwähnt, die Perspektive der mittelständischen Unternehmen, die oftmals auch ein, wenn Sie so wollen, ein Testat des BAFA gerne haben möchten, weil es ihnen auch eine gewisse Rechtssicherheit gibt, weil sie am Ende des Tages nicht viele Juristen haben, viele Menschen in Compliance-Abteilungen, die sich mit diesen Fragestellungen an der Stelle beschäftigen. Von daher glauben wir, alles, was darauf anzielt, die Ressource BAFA, die ja für die Wirtschaft da ist am Ende, so wenig auszulasten wie möglich und sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren, ist gut. Von daher hatte ich vorhin diesen Kontext aufgemacht. Wobei dieser Paragraph 18, 6a, 1, da geht es eher dann auch um die Zollanmeldung. Und mein Beispiel war eben, dass das tägliche Doing mit den Zollbehörden immer wieder, wir eben in allen möglichen Sitzungen und ich weiß nicht, es gibt ja auch Veranstaltungen, immer wieder hören, dass es dort hakt, dass es unterschiedliche Auffassungen bei einzelnen Zollbehörden gibt, Zollämtern, wie Dinge zu erklären und auszufüllen sind. Dann füllt man es so aus, einige Tage später wiederum anders. Das war der Bezug dazu. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Kollege Tilman Kuban.
Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle Sachverständigen. Ich würde gerne noch mal bei Frau Kohler so ein bisschen tiefer im juristischen Detail einsteigen, in der Frage der Vereinbarkeit mit dem EU-Recht und dem 18 Absatz 11. Ich glaube, es gibt hier relativ großes Einvernehmen. Jedermanns Pflicht, kann man darüber streiten, aber am Ende die Richtlinie auch sehr klar. Bei dieser Frage ist es eher unklar. Von daher könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie Sie das bewerten und auch was das für eine praktische und persönliche Umsetzbarkeit für die Mitarbeiter oder für die Kolleginnen und Kollegen in den Banken bedeuten würde.
Ja, herzlichen Dank. Also wie gesagt, wir sehen den Zweck und das Ziel in der Richtlinie darin, Straftatbestände zu harmonisieren. Das heißt also, welche Handlungen in der EU eben einheitlich als Straftat gelten sollen und begrüßen das ausdrücklich. Wir sehen in der Richtlinie allerdings keine Anklänge darin, dass national umzusetzende allgemeine Strafrechtsbestimmungen in irgendeiner Form, wie zum Beispiel die Umsetzungsfrist, entfallen sollen. Nicht bezweckt werden soll eben aus unserer Sicht, dass diejenigen Mitarbeiter, die für die Umsetzung erforderlich sind, kriminalisiert und bestraft werden, wie gesagt. Wir sind auch der Ansicht, dass die Richtlinie nicht bezweckt, Wirtschaftsunternehmen als solche zu schädigen und die Sanktionsdurchsetzung zu erschweren. Die faktische Folge dieser Art der Umsetzung wäre, dass auch das Anwerben und das Halten von qualifiziertem Compliance-Personal erschwert würde. Denn, wie gesagt, wenn ein Compliance-Mitarbeiter selbst bei bestmöglicher Compliance und selbst bestmöglichen Umsetzen der entsprechenden technischen Voraussetzungen von vornherein der Gefahr einer Strafverfolgung ausgesetzt ist, dann sehen wir eben auch die Frage des Wollens, diesen Job zu tun, als sehr schwierig an. Wir befürchten eben auch, dass der Fokus eben sein soll. Also das Signal ist im Grunde genommen fatal für die Mitarbeiter, aber auch für die Strafverfolgungsbehörden, die sich eben nicht auf die Verfolgung von Kriminellen fokussieren sollen, sondern möglicherweise jetzt auch Compliance-Mitarbeiter ins Visier nehmen sollen. Und insofern befürchten wir hiermit auch eine Überlastung der Strafverfolgungsbehörden. Und am Ende des Tages wird es auch dazu führen, dass nicht auszuschließen ist, dass sich viele Banken letztlich aus schwierigen Ländern oder aus Geschäftsfeldern zurückziehen, die eben sanktionsrechtlich schwierig sind. Diese Dinge sind aus unserer Sicht europarechtlich und auch aus der Richtlinie heraus nicht bezweckt. Und deswegen sollten wir hier bei der Umsetzung eben auch nicht darauf abstellen, dass eine entsprechende Nichterwähnung der Umsetzungsfrist irgendwie gebietet, diese zu streichen.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zum der AfD-Fraktion zum Kollegen Adam Balten.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brandmauristen, meine Frage geht an den Herrn Krämer. Die kleinen und mittleren Unternehmen ächzen jetzt schon an der Überregulierung und unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand. In vielen Betrieben bindet die Einhaltung von EU-Richtlinien viele personelle und auch finanzielle Ressourcen. Und inwieweit baut das Ändern des AWG weitere bürokratische und Erfüllungshürden weiter auf, statt diese abzubauen? Und noch als persönliche Frage, inwieweit ist es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage überhaupt gerechtfertigt, dass die EU als quasi Handelsgemeinschaft Strafzahlungen fordert, obwohl sie durch selbst auferlegte Regelwerke, wie zum Beispiel den Green Deal, das CSDDD, also das EU-Lieferkettengesetz, zur Entstehung dieser Situation beigetragen hat, die Russland-Sanktionen geschenkt? Vielen Dank.
Ja, ganz kurz, Herr Kollege, Sie dürfen die Fraktion gern als Brandmauerrüsten bezeichnen. Sie müssen sich aber nicht wundern, wenn Sie dann von der anderen Seite betitelt werden als eine Fraktion, die 1933 stehen geblieben worden ist. Beides hätte ich nicht so gern bei uns im Ausschuss. Vielleicht können wir uns darauf verständigen. Gut, dann haben wir das halt so. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Sie sprechen von übermäßiger Regulierung und Bürokratie, die aus Brüssel kommt. Das ist zugegebenermaßen ein Dauerthema, was wir auch im BDI nicht nur in Berlin, sondern eben auch in Brüssel versuchen, im Austausch mit der Europäischen Kommission und mit den zuständigen Ministerien eben zu besprechen. Ja, da gibt es hohe Belastungen. Das ist unstrittig in jedem Fall. Ich denke aber, dass Gegenstand der heutigen Anhörung ja eben die Harmonisierung einer Vorschrift, einer Richtlinie aus Brüssel ist, die wir, wie ich eingangs sagte, grundsätzlich unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass zum Beispiel ein Thema wie heute eben auch zur Integration des Binnenmarktes beiträgt. Wir fordern eben an verschiedenen Stellen immer wieder die Integration des Binnenmarktes, weil wir der Meinung sind, dass der europäische Binnenmarkt, wenn Sie so wollen, über das Schicksal der deutschen Wirtschaft entscheidet. Ohne den europäischen Binnenmarkt ist die Industrie in einer Lage, die wir uns alle nicht vorstellen wollen. Natürlich gehören Regulierungen dazu. Natürlich gibt es Regulierungen, die wir kritisieren. Natürlich gibt es auch in der Unternehmerschaft, gerade mit Blick auf Berichtspflichten und die Umsetzung verschiedener Regulierungen, gerade ein erhebliches Gefühl der Belastung. Und insofern ist der Gegenstand heute natürlich auch ein Element, was vielleicht zu Unsicherheiten dazu beiträgt. Aber unterm Strich glauben wir eben, dass die integrierte Herangehensweise in der Europäischen Union alternativlos ist, wenn ich das so sagen darf. Die anderen von Ihnen eben genannten Initiativen wie CSDDD etc. sind, glaube ich, jetzt nicht Gegenstand. Das können Sie alles bei uns auf der Homepage nachlesen, wie wir uns dazu aufgestellt haben. Ich mache mal hier einen Punkt.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Kollegen Bareis, Thomas Bareis.
Herzlichen Dank. Die Frage geht an Herrn Krämer. Vielleicht nochmal ganz allgemein gesprochen nochmal. Diese Regeln, die jetzt vorgesehen worden sind, die sind ja praktisch für den Mittelstand ein ganz großes Thema, weil die Mittelstand ja Schwierigkeiten hat, die umzusetzen ein Stück weit. Und natürlich auch die Frage immer da ist, ob dann irgendwelche Mitarbeiter dann sich im rechtsfreien Raum bewegen oder sagen wir im Raum bewegen, wo sie dann auch schon sich strafrechtlich dann irgendwie was schulden kommen lassen. Können Sie vielleicht mal quantifizieren, was das ausmacht am Mittelstand? Also was die Mittelstand auch machen wird dann in der Frage der Exportwirtschaft, also werden die sich dann zurückziehen aus Exportgeschäften, werden die sagen, das mache ich lieber gar nichts mehr im Exportbereich oder... Also kann man da quantifizieren, wie dieser Bereich sich dann einfach wirtschaftlich auswirkt auf den ganzen Mittelstand? Gibt es da die Zahl, gibt es da eine Untersuchung, gibt es da Studien vielleicht auch davon?
Also eine Studie oder belastbare Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann Ihnen aber durchaus anekdotische Evidenz aus dem eingangs zitierten Arbeitskreis, den wir haben, und aus vielen Gesprächen mit Unternehmen schildern. Wir hatten gerade vorletzte Woche eine Sitzung des Arbeitskreises und es gilt halt hier eben ganz grundsätzlich, wenn Sie sich mal in die Lage der Exportkontrolleure in den Unternehmen hineinversetzen. Die sind in den Unternehmen immer die Bremser in diesen Tagen. Die sagen, das Geschäft können wir nicht machen, das Geschäft sollten wir besser noch mal überprüfen. Und da gibt es natürlich starke Kräfte im Vertrieb und auch vielleicht in der Geschäftsführung, die sagen, warum funktioniert das alles nicht? Wir müssen Umsatz machen und wir alle kennen die wirtschaftliche Lage im Moment. Insofern sind diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen jeweiligen Abteilungen und Stellen erheblich unter Druck. Und diesen Druck dürfen wir eben von außen nicht noch zusätzlich erschweren. Und wenn eben, was ich eingangs sagte, Paragraph 18, 6a, Ziffer 1 beispielsweise dafür sorgt, dass über solche Regelbeispiele, die dort geschaffen werden sollen, ein tägliches Problem oder sagen wir mal, ich will nicht sagen ein Alltagsproblem, aber ein nicht seltenes Problem jetzt auch noch dazu führt, dass es möglicherweise als Grundlage gilt dafür, dass es hier einen Straftatsbestand gibt. Das trägt wirklich zur Verunsicherung bei und man würde den Unternehmen wirklich sehr stark helfen, wenn man auf diese Regelungen entsprechend verzichtet. Weil am Ende des Tages wollen natürlich alle versuchen, Exporte, sofern legal, zu ermöglichen. Und Exporte in diesen Tagen sind essentiell. Sie kennen die Auftragslagen, Sie kennen das Einbrechen in verschiedenen Branchen. Und nochmal, große Unternehmen haben wenig Probleme, die haben gut ausgebildete Juristen, auch so etwas zu verdauen. Und vor diesem Hintergrund wollte ich auch nochmal seitens des BDI sagen, wenn wir über die sogenannte Jedermannspflicht sprechen, wir als BDI machen keine Rechtsberatung, weil wir das nicht dürfen. Wir sehen aber den großen Mehrwert, den die IHK in Deutschland leisten, indem sie Unternehmen in der Mangelung anderer Ressourcen hier beraten. Und von daher ist das durchaus ein Problem. Und wir unterstützen da auch IHK in der DHK in der Aussage zu dieser Jedermannspflicht.
Vielen herzlichen Dank. Und dann kommen wir zum Kollegen Daniel Walter von der SPD-Bundestagsfraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie könnte ich anders als die perfekte Überleitung von Herrn Krämer an Frau Neckel jetzt nicht zu nutzen? Deswegen, Frau Neckel, würde ich Sie bitten, nochmal die Gemengelage rund um, wo sind wir, 18.5a, Strafbewährung, Jedermannspflicht und auch die Beratungsleistung der IHK in etwas auszuführen und warum Sie, sage ich mal, für Ausnahmetatbestände da plädieren.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke auch an den BDI für diese Ausführung. Die Industrien und Handelskammern beraten ja aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages in § 1 Absatz 1 IHK-Gesetz tagtäglich wirklich tausende Unternehmen in ganz Deutschland zu Exportkontrollen, Sanktionen und Compliance. Durch die Jedermannspflicht wird genau diese Beratung auch wirklich bei einem nur sehr, sehr mittelbaren Russlandbezug und in vollständig legalen Bereichen total erschwert. Gerade auch aufgrund der Auslegungsbedürftigkeit der Jedermannsmeldepflicht, also insbesondere hinsichtlich der Begriffe richtig, rechtzeitig, vollständig. Da entsteht einfach viel Verunsicherung auf Seiten der IHKs aus Sorge hier auch in diesen potenziellen Pflichtenkonflikt. Die gesetzliche Beratung versus einfach die Meldung von Sachverhalten. Das beeinträchtigt eben die offene und die vertrauensvolle Beratung und sorgt auch bei den Unternehmen für einen Chilling-Effekt. Aus Sorge hier eben die falsche Frage vielleicht einfach nur zu stellen. Ja? Meiden Sie eben das Gespräch. Hierdurch wird rechtmäßige Beratung einfach verhindert. Und die Unternehmen leisten einfach einen wesentlichen Beitrag zu der Umsetzung der Sanktionen. Und sie müssen aber in die Lage versetzt werden, überhaupt alle erforderlichen Compliance-Anforderungen überhaupt richtig vollständig zu erfüllen, zu verstehen und hier in diese Lage eben zu versetzt werden, auch über neue Sanktionspakete umfassend zu informieren. Der BDI hat das gerade eben auch schon gesagt. Es geht hier vor allen Dingen um kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht diese großen Compliance-Abteilungen haben und sich da teilweise wirklich durch hunderte Seiten Rechtstexte durcharbeiten müssen, um das zu verstehen. Hier leisten die IHKs eine unfassbar große Arbeit, um eben dort vor Ort zu unterstützen und zu sagen, hier auch ein bisschen eine Orientierung in dieser total komplexen Lage einfach zu geben und hier eben rechtsberatend tätig zu sein. Wenn hier aber jetzt die Sorge entsteht, aufgrund schon von kleinen, minimalen Nachfragen gegebenenfalls in einen Pflichtenkonflikt zu gelangen, dann haben wir ein Problem in der Beratung, dann gibt es ein Problem bezüglich unseres gesetzlichen Auftrages und es gibt ein Problem für die Unternehmen, die dann eben gegebenenfalls nicht mehr sich dazu fühlen, auf uns zuzukommen.
Herzlichen Dank und dann kommen wir wieder zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Matthias Weiser.
Ja, ich hätte eine Frage zu der Strafbewährung von leichtfertigen Verstößen bei Dual-Use-Gütern, Herr Krämer. Wie bewerten Sie das, diese Strafbewährung, der Verwaltungsaufwand dann bei den Unternehmen und auch die Verhältnismäßigkeit?
Ja, vielen Dank für diese Fachfrage. Ich habe eingangs davon berichtet, dass wir eben im Detail dort auch noch Justierungsbedarf sehen. Und das ist sicherlich genau ein Punkt, den Sie ansprechen. Der Paragraph 18 Absatz 8a zum Thema Leichtfertigkeit, besonders grobe Fahrlässigkeit, ist für Unternehmen durchaus ein weiterer Faktor, der zu Verunsicherung führen kann. Denn gerade im Bereich der Dual-Use-Güter sind genau diese Debatten und diese internen, sagen wir mal, Orientierungsprobleme, so will ich das mal nennen, in den Unternehmen vorhanden, weil eben die entsprechenden Leitlinien bzw. relevanten Informationen auch verschiedenen Stellen auch verteilt sind. Von daher ist es tatsächlich schwierig, an der Stelle schon im Bereich durch sogenanntes leichtfertiges Handeln eben dann eine sehr, sehr hohe Strafbewährung vorzusehen. Von daher wäre da auch unser Petitum, das noch einmal zu überdenken, ob das in der Tat dann auch am Ende der richtige Ansatz ist, weil das zu der allgemeinen Verunsicherung bei den Exportkontrolleuren und Compliance-Leuten eben am Ende beiträgt. Es geht ja nicht darum, dass Unternehmen hier vorsätzlich versuchen, Richtlinien oder Vorgaben zu umgehen, sondern es geht eben darum, wie auch Frau Neckel vorhin einmal sagte, es geht oftmals darum, diese Leitlinien erstmal überhaupt zu verstehen. Und man ist da ganz schnell in einem Bereich, wo man dann unsicher wird und sagt, dann mache ich es besser nicht, weil das ist ja dann ein leichtfertiger Verstoß. Und das wiederum erhöht eben den Druck auf die Unternehmen intern, sich zu Exporten zu entscheiden oder nicht.
Noch eine Nachfrage? Dankeschön. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Fraktion und zum Kollegen Tilman Kuban.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Wolzner. Frau Kohlhase, ich würde gerne noch mal einsteigen beim 18 Absatz 11 AWG. Da ist es ja so, dass Sie auch in dem Rechtsgutachten davon sprechen, dass die 48 Stunden Schonfrist eine allgemeine Strafrechtsnorm quasi darstellt, während das Ministerium und andere vertreten, dass es eine spezifische Vorschrift des Sanktionsrechts sei, die eben nicht Teil der Richtlinie geworden ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal von Ihrer Seite auch juristisch ausführen, wie Sie zu Ihrer Argumentation kommen, dass dies einfach auch zum Schutz des Rechtsfriedens in Deutschland gewahrt sein muss.
Ja, vielen Dank. Also in der Begründung des Regierungsentwurfs wird ja ausgeführt, dass aus der fehlenden ausdrücklichen Erwähnung des Strafausschließungsgrundes in der Richtlinie gefolgert wird, dass es ein Verbot geben muss. Wir meinen, dass das schon methodisch nicht korrekt ist, denn es ist Ausdruck des Subsidiaritätsgebots, dass, also es ist völlig üblich, dass dort bestimmte Ausführungen eben nicht gemacht werden, sondern dass Mindestvorgaben und auch Regelungen des allgemeinen Teils des Strafrechts entsprechend in der Ausgestaltung der Mitgliedstaaten verbleibt und hier entsprechend eine Ausgestaltungsfreiheit überantwortet wird. Ich hatte eingangs auch erwähnt, dass die Strafrechtssysteme der Mitgliedstaaten sich erheblich voneinander unterscheiden. Das heißt also, der Strafausschließungsgrund, den wir hier haben, ist Teil der Schuld und insofern als komplex so gesehen, dass wenn man jetzt im Grunde genommen diesen streicht, und wir hatten vorhin das Thema mit der Umsetzungsfrist genannt, dass vom Ergebnis her im Grunde genommen der Compliance-Mitarbeiter strafrechtlich schon in einen Bereich reinkommt, weil im Grunde genommen er schon als schuldig zählt, wobei er die Umsetzung in der rein tatsächlichen Handlung noch nicht erfüllen kann. Wir sehen auch das nicht als Gebot aus dem EU-Recht an. Ich hatte vorhin ja auch schon zitiert, dass auch der europäische Gesetzgeber eine Umsetzungsfrist von entsprechenden Sanktionslisten-Screenings anerkennt. Und insofern sollte hier an der Stelle darauf geachtet werden, dass wir in der nationalen Umsetzung die Regelungen, die uns hier möglich sind, wie beispielsweise im Bereich des Verbots, das gibt es in anderen Mitgliedstaaten, wie gesagt, Entschuldigung, des der Schuld. Das gibt es in anderen Mitgliedstaaten beispielsweise nicht, sodass auch eine Regelung in der Richtlinie dahingehend in anderen Mitgliedstaaten durchaus praktische Probleme aufwerfen würde, sodass wir der Ansicht sind, dass eine nationale Umsetzung genau an der Stelle des allgemeinen Strafrechts erfolgen sollte, so wie bislang ja schon geschehen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zum Kollegen Michael Kellner.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage nochmal Professor Holterhus zu der Frage von Treuhand. Das ist ja immer nur auf eine Notlösung, keine dauerhafte Lösung. Ich würde fragen, ob eine Enteignung eine rechtssichere Variante im Vergleich zur Treuhand wäre. Und müsste, wenn man jetzt den Fall beispielsweise von Rosneft anschaut, müsste Deutschland dann bei der Frage von Enteignung Entschädigungen zahlen?
Herzlichen Dank für die Frage. Also wenn man sich jetzt sozusagen die AWG-Novelle anschaut, dann ist das Interessante im Vergleich zum Energiesicherungsgesetz, dass eben in der AWG-Novelle kein Enteignungstatbestand vorgesehen ist. Während das Energiesicherungsrecht da mit den 18 fortfolgenden NSIG einen sozusagen Enteignungstatbestand vorsieht, der dann greifen soll, wenn eben die Treuhand an die Grenzen der Verfassung stößt, wenn also die Intensität der Beeinträchtigung durch eine Treuhand so hoch ist, dass sich das eigentlich letztlich nicht mehr vermitteln lässt aus eigentumsrechtlicher Perspektive, dann soll die Enteignung greifen. Warum ist das das wahlgerechte Mittel, wenn man so möchte? Weil es dafür eben üblicherweise Entschädigung gibt. Treuhand ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, grundsätzlich nicht zu entschädigen, Enteignung grundsätzlich zu entschädigen. Das heißt, als allererstes könnte man darüber nachdenken, ob es nicht für den Gesetzgeber Sinn machen würde, auch das AWG im Bereich der kritischen Infrastruktur, sage ich mal, wirtschaftlichen Infrastruktur, um einen Enteignungstatbestand zu ergänzen, damit es auch jenseits der Energieinfrastruktur möglich ist, Enteignungen vorzunehmen auf legaler Grundlage, ohne dafür ein einfaches Gesetz, ein neues einfaches Gesetz jeweils schaffen zu müssen, für das AWG und das Ganze breiter aufzustellen. Was den zweiten Teil der Frage angeht, nämlich die Entschädigungspflicht konkret jetzt russischer Unternehmen, die dann enteignet werden könnten unter Umständen. Das gleiche gilt mit Abstrichen auch für die Treuhand, wie gesagt, in Sonderfällen, aber die enteignet werden könnten, wenn es denn notwendig ist, um Versorgungssicherheit oder andere wirtschaftliche Strukturen aufrechtzuerhalten. So ist es grundsätzlich so, dass dafür tatsächlich Entschädigung geschuldet wird, übrigens nicht nur nach deutschem Recht, sondern auch nach Völkerrecht und einem investitionsschutzrechtlichen Vertrag, den Deutschland mit der Russischen Föderation geschlossen hat. Hier greift aber, zumindest habe ich das unlängst mal in einem Aufsatz vertreten, nach meinem Dafürhalten, der rechtliche Grundgedanke des Mitverschuldens. Man könnte also darüber nachdenken, ob Unternehmen, die letztlich selbst dafür verantwortlich sind, beziehungsweise ihre staatlichen Kontrolleure selbst dafür verantwortlich sind, enteignet werden zu müssen, weil sie eben nachteilige Effekte auf die Energieversorgungssicherheit oder Ähnliches haben. Wenn dahinter ein Verschulden des Staates steckt, der diese Unternehmen kontrolliert, ob sich dann nicht die Entschädigungshöhe zwar dem Grunde nach besteht, aber der Höhe nach auf null reduziert werden müsste. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion. Kollege Daniel Walter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage erneut an Frau Neckel. Zurück zu 18.11 Schonfrist. Der Kollege Kuban, Kollege Bareis haben schon, sage ich mal, die rechtlichen Fragen gestellt an Frau Kohlhase. Die Interpretation, ist es im Sinne der Richtlinie oder nicht? Ich würde Sie gerne noch mal die praktische Frage stellen Ihrer Mitgliedsunternehmen, was eine Schonfrist bedeutet. Ich habe schon gesehen, dass Sie diverse praktische Beispiele auch schon hatten.
Genau, vielen herzlichen Dank. Wir verweisen da auch wirklich sehr gerne nochmal auf die Ausführungen auch des Bankenverbandes, die, glaube ich, gerade bei softwaregestützten Problemen eben nochmal einen speziellen Sachverhalt haben, aber auch eben Unternehmen, die ohne große softwaregestützte Systeme im Compliance-Screening arbeiten. Auch für die ist diese Schonfrist sehr, sehr wichtig. Wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie Freitag 18 Uhr, das Sanktionspaket ist in Kraft getreten, ohne integrierte Sanktionsdatenbank müssen jetzt eben, es müssen Listen eingefügt werden, Stammdaten eingefügt werden, Prozessvorgaben manuell aktualisiert und Liefer- und Servicebestandteile eventuell auch angepasst werden und Zahlungen vielleicht auch überprüft werden. Diese Datenaufnahme und dieser Ablauf einfach in Sicht, der gesamte Prozess, der ja gerade in einem manuellen Bereich, aber auch in softwaregestützten Bereichen wirklich bis zu 48 Stunden eben einfach dauern kann. Das ist zeitintensiv, das ist auch fehleranfällig, gerade wenn das jetzt nicht durch gestützte Softwares auch erfolgt, ja, und lässt sich eben nicht in Minuten umsetzen. Ja. Immer wieder berichten Betriebe tatsächlich auch, dass Mitarbeitende eben am Wochenende noch in die Betriebe reingeholt werden, damit man diese Änderung einfach wirklich fristgerecht und rechtssicher eben umsetzen kann und dass da keine Fehler passieren. Ja. Wenn jetzt der LKW am nächsten Tag aber schon am Tor steht und die Zahlung ist vorbereitet, die technische Hilfestellungen sind eventuell geplant, der Sanktionstreffer ist aber eben einfach noch nicht eingetreten, da gibt es noch die Suche, ohne Schonfrist gilt jetzt eben dieses Verbot sofort. Jede weitere Mitwirkung, die Übergabe an den Spediteur oder eine sonstige Erbringung der technischen Hilfe kann bereits tatbestandsrelevant sein. Und hier ermöglicht eben die Schonfrist einfach das Risiko arm zu halten, den Prozess auch einfach geordnet umzustellen und rechtssicher sich einfach neu zu disponieren. Und ohne Schonfrist besteht hier einfach eben das Risiko, dass schon die ersten unvermeidbaren Prozessschritte eines Geschäftsablaufes vielleicht nach Inkrafttreten der Sanktionen schon strafbar sind, selbst wenn der LKW in meinem Beispiel jetzt am Ende tatsächlich stoppt. Genau.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das Wort hat wieder Kollege Tilman Kuban.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal das Thema strafbefreiende Selbstanzeige, Frau Kohlhase, ins Feld führen. Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, in welchen relevanten Fällen Sie das gerade im Strafrecht auch sehen. Im Ordnungswidrigkeitsrecht nach 22 Absatz 4 gibt es das ja. Und wie wir da zu einem Modell kommen können, was am Ende auch Missbrauch ausschließt, weil darum muss ja auch gehen. Wir können das ja nicht allzu breit machen und auch, wie Sie die EU-Rechtskonformität an der Stelle sehen.
Ja, vielen Dank. Ja, die Möglichkeit einer umfassenden strafbefreienden Selbstanzeige ist ein grundsätzlich praktikables und rechtssicheres Instrument, um beispielsweise dort, wo durch banale Arbeitsfehler oder aber auch bei ganz komplexen, und wir haben es eben auch gehört, bei ganz komplexen Vorgängen später erkannte Sach- und Rechtserkenntnisse eben tatsächlich wieder angezeigt werden, ohne hier an der Stelle damit zu befürchten, dass man sich strafbar macht. Wir sehen es auch als mit Unionsrecht vereinbar an verschiedenen Stellen. Hierzu liefern wir auch gerne Zitate nach. Gibt es die Möglichkeit einer solchen strafbefreienden Selbstanzeige und insbesondere für die Compliance-Verantwortlichen selber wäre es ein großer Anreiz, frühzeitig und eigeninitiativ offenzulegen, falls es zu Fehlern gekommen ist. Das würde aus unserer Sicht auch die Sanktionsdurchsetzung selber stärken und auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsicht, Ermittlungsbehörden und Kreditinstituten fördern. Mit Blick auf internationale Standards ist es auch so, dass die US-amerikanische Sanktionsbehörde OFAC die freiwillige Selbstanzeige als zentrales Instrument zur effektiven Durchsetzung von Sanktionen betrachtet. Solche Selbstanzeigen dienen dort als wertvolle Informationsquelle für die Aufdeckung und die Verhinderung auch von Sanktionsumgehungen. Und auch die Praxis unterstreicht, dass Selbstanzeigen nicht nur dem Schutz von Unternehmen und deren Mitarbeitenden dienen, sondern den Behörden ermöglichen, systematische Schwachstellen zu identifizieren und gezielt gegen Umgehungsstrategien vorzugehen. Und insofern gehen wir davon aus, dass ähnlich wie im 18 Absatz 13 es bislang war, beziehungsweise auch die Hochstufung letztlich des 22 Absatz 4, der wie gesagt nur für Ordnungswidrigkeiten gilt, ein entsprechender Ansatzpunkt wäre, hier auch für diesen strafrechtlichen Bereich eine entsprechende Regelung zu schaffen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Antwort der Frage. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Enrico Komning.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Neckel vom DIHK. Frau Neckel, Sie bemängeln in Ihrer Stellungnahme, dass es einige problematische Knackpunkte bei der Strafbewährung der Jedermannspflicht gibt. Dort wird ja unter Strafe gestellt, wenn jemand also Anhaltspunkte für Verstöße sieht, dass derjenige dann die eben auch anzeigen muss. Wie stehen Sie zu dieser teilweisen Strafbewährung der Jedermannspflicht und halten Sie die gewählte Formulierung im Gesetzentwurf für europarechtlich unbedenklich, gerade auch vor dem Hintergrund der Beratungen der IHKs, aber eben auch der BAFA, die dann ja auch sozusagen anzeigepflichtig wären? Das wäre meine Frage. Danke.
Vielen Dank. Genau. Wie gesagt, die IHKs haben ja quasi einen gesetzlichen Auftrag zu der Beratung. Und wie eben dargelegt, ist das natürlich etwas, was uns unsere alltägliche Beratung sehr, sehr erschwert und hier einen Pflichtenkonflikt eben darstellt und gerade auch für Unternehmen durchaus eben auch zu dem erwähnten Chilling-Effekt auch führen kann. Genau. Und sicherlich, also wir müssen uns vielleicht vor Augen halten, die Jedermannspflicht ist ja nach meinem Verständnis jetzt bereits schon als Ordnungswidrigkeit auch eingestuft. Es geht also hier jetzt wirklich auch um die teilweise Strafbewährung von der Jedermannsmeldepflicht beziehungsweise dem Verstoß der Jedermannmeldepflicht, gerade in den Bereichen, wenn es um die um Gelder und wirtschaftliche Ressourcen geht. Das heißt, es geht hier nicht um eine grundsätzliche Strafbewährung der Jedermannmeldepflicht, sondern eben um diese teilweise Jedermannmeldepflicht. Dass die Jedermann Meldepflicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Es ist hier nach meinem Verständnis auch nicht Gegenstand der Anhörung, sondern eben nur diese teilweise Jedermann-Meldepflicht. Und dies aber natürlich erhöht extrem für die IHKs diesen bestehenden, bereits jetzt schon ehrlicherweise bestehenden Pflichtenkonflikt. Bezüglich der Tatbestandsvoraussetzungen, die Sie auch benannt haben, auch darauf bin ich vorhin auch noch mal eingegangen. Gerade eben die Begrifflichkeiten des Tatbestandes, wenn es darum geht, um richtige Angaben, rechtzeitig oder vollständig, ab welchem Zeitpunkt gilt das denn jetzt eigentlich? Hier ist etwas, wo es einfach große Verunsicherung sowohl bei den IHKs, aber auch bei den Unternehmen gibt. Ab wann weiß ich denn jetzt tatsächlich gesichert, dass das ein Fall ist, den ich melden müsste? Welche kleinen Einzelheiten und Punkte, wo setzt dieser Tatbestand an? Das gibt uns doch stark zu bedenken. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir jetzt zur Fraktion Die Linke, zum Kollegen Jörg Sessan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde ich jetzt nochmal gemeinsam an Frau Kohlhase und Frau Neckel richten. Das Thema der Strafverfolgung, ob sie erleichtert oder erschwert wird, ist schon angesprochen. Können Sie jeweils für Ihren Bereich und aus Ihren Erfahrungen sagen, wo das verbessert wird, also wo die Strafverfolgung erleichtert wird oder wo möglicherweise Regelungen eingeführt werden, die es für die Strafverfolgungsbehörden eher noch schwieriger machen. Ich weiß, Sie sind nicht auf der Seite, aber da ist jetzt niemand da, den ich sonst fragen kann.
Herzlichen Dank. Ich würde anfassen und mich kurz verhalten. Nach unseren ersten Einschätzungen ist es natürlich so, dass mit jeder gestiegenen strafrechtlichen, mit jeder Strafbewährung und jeder Neuaufnahme eines Tatbestandes wächst natürlich auch die Fälle, die von den Strafverfolgungsbehörden eben zu bearbeiten sind, gerade eben, wenn es um bestimmte Schwellenwerte geht. Hier einfach eben schon in Kleinstbereichen sammeln sich natürlich Fälle dann eben an, die von den Strafverfolgungsbehörden eben bearbeitet werden müssen. Und hier ist es natürlich dann auch so, dass es ein großer Aufwand dann auch für die Strafverfolgungsbehörden darstellen würde. Und hier muss man sich fragen, ist das Sinn und Zweck oder geht es hier sozusagen um die großen Fische, die es zu angeln gilt, und weniger um die Kriminalisierung von Bagatellverstößen?
Ja, wir sehen das ganz ähnlich. Das heißt also, hier wird durch den Wegfall des persönlichen Strafausschließungsgrund ja ein Tatbestand, ein Signal letztlich gesetzt, auch Richtung Strafverfolgungsbehörden tätig zu werden, obwohl, wie eben ja auch schon mehrfach ausgeführt, der Sinn und Zweck der Umsetzung der Richtlinie ja nicht gerade daran besteht, die Compliance-Mitarbeiter, die dafür da sind, diese Sanktionsdurchsetzung zu gewährleisten, in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden zu setzen, sondern im Grunde genommen, ähnlich wie da schon angesprochen, nicht nur große Fische, sondern insgesamt diejenigen, die eben gegen die Sanktionsauflagen verstoßen, also kriminell vorgehen, eben zu verfolgen. Und wir befürchten hier an der Stelle ebenfalls, dass eine, ja, im Grunde genommen ein Handeln von Amts wegen eingeleitet wird, obwohl in der Sache eigentlich klar ist, dass es am Ende des Tages vom Verfahren her ergebnislos ausgehen sollte. Also an der Stelle sehen wir tatsächlich eher eine Erschwerung auch der Arbeiten der Strafverfolgungsbehörden, keine Erleichterung an dieser Stelle. Die klare Frist von den zwei Werktagen, die hat im Grunde genommen an der Stelle eben genau, was die Strafverfolgungsbehörden angeht, auch einen ganz klaren Punkt gesetzt, der jetzt verloren geht.
Vielen herzlichen Dank. Mit der beantwortenden Frage war jetzt die zweite Fraktionsrunde beendet. Es kämen jetzt in der nächsten Reihenfolge CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, die Grüne, die AfD. Und dann wird es mit CDU, CSU weitergehen. Wenn die CDU-CSU nichts dagegen hätte, würde ich dann die Fraktion der Linke noch mal aufrufen und dann die Sitzung beenden. Dann haben wir noch mal eine Schlussrunde, wo alle Fraktionen mit drin sind. Einverstanden? Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Tilman Kuban.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde auch Frau Neckel und Frau Kohlhase noch einmal kurz fragen, einfach, ob Sie in anderen EU-Mitgliedstaaten praxistaugliche Regelungen sehen hinsichtlich der Umsetzung der oder der technischen Umsetzungsfrist bzw. der Selbstanzeige, ob es da möglicherweise gute Beispiele gibt, wo das in anderen Ländern, wie das in anderen Ländern umgesetzt worden ist.
Uns ist derzeit kein anderer Mitgliedstaat bekannt. Das schließt das Ganze nicht aus, aber uns ist das derzeit nicht bekannt, dass es da in anderen Mitgliedstaaten Beispiele gibt, an denen man sich bezüglich der straffreien Selbstanzeige orientieren könnte. Meines Wissens nach gibt es ja auch noch einige Mitgliedstaaten, die sich momentan eben auch in der Findungsphase, sage ich jetzt mal, bezüglich der Umsetzung dieser Richtlinie befinden. Hier lohnt es sich sicherlich nach rechts und nach links zu schauen, und zu gucken, gerade natürlich auch im Sinne der Harmonisierung zu schauen, wie es in anderen Mitgliedstaaten verläuft. Tatsächlich ist uns derzeit aber eben kein solches Beispiel bekannt.
So eine Nachfrage? Achso, Entschuldigung.
Genau, also auch bei uns ist es so, dass es im Ausland, im europäischen Ausland eben ja bei Irrtums- oder anderen strafrechtlichen Regeln hinreichende Rechtssicherheit gibt. Das haben wir im Einzelfall natürlich auch nicht untersucht, weil wir durch uns im deutschen Recht bewegen und aus deutscher Sicht eben die Beibehaltung des Paragraphen 18 Absatz 11, also den Strafausschließungsgrund, als alternativlos erachten. Das deutsche Strafrecht verfügt aus unserer Sicht eben über kein gleichwertiges Mittel, das Risiko der Strafverfolgung für Compliance-Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Befolgung von Finanzsanktionen entsprechend anderartig oder auf andere Art und Weise angemessen zu reduzieren. Das ist ja gerade Sinn und Zweck und Ausprägung letztlich der den Mitgliedstaaten überlassenen Umsetzung der einzelnen Schritte im allgemeinen Teil des Strafrechts. Also auch an der Stelle gucken wir eher zu sagen, wie kann man möglicherweise praktischerweise Dinge noch verbessern. Wie gerade schon erwähnt, diese Sanktionslisten werden regelmäßig im PDF-Format veröffentlicht. Hier wäre es natürlich sehr hilfreich, auch für die Beschleunigung der entsprechenden Umsetzung, wenn solche Listen beispielsweise im maschinenlesbaren Format schon gleich zur Verfügung gestellt werden würden. Also eine Beschleunigung kriege ich nicht dadurch hin, indem ich einfach Compliance-Mitarbeitende strafbar mache, sondern dann müsste eher auf der rein tatsächlichen Seite eine entsprechende Möglichkeit der Beschleunigung auch in tatsächlicher Hinsicht erfolgen. Und insofern schließen wir uns da auch an, also auch wenn es möglicherweise im europäischen Ausland Regelungen gibt, diese sind nach deutschem Strafrecht nicht entsprechend umsetzbar.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, Kollege Daniel Walter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zumal es die letzte Frage ist, Frau Neckel, würde ich gerne, sage ich mal, von den rechtlichen Fragen weggehen hin zur Umsetzung des AWGs und der Änderungen. Wie bewerten Sie das? Und die Bundesregierung ist ja auch anwesend in der Umsetzung, Auslegungshilfen, Orientierungshilfen seitens BMWE, seitens BAFA, auch aus der unternehmerischen Praxis heraus. Was wäre da aus Ihrer Perspektive noch wünschenswert?
Ja, vielen herzlichen Dank. Also wenn wir uns die derzeitige Lage vergegenwärtigen, gibt es umfassende Informationen. Das müssen wir an dieser Stelle wirklich dazu sagen. Es gibt sehr, sehr lange FAQs von der EU-Kommission. Es gibt umfassende Informationen auf Seiten des BMWE sowie auch Newsletter zu neuen Sanktionen, Umsetzungshilfen, Best-Practice-Papiere. Auch das BAFA hat hier wirklich ganz tolle Arbeit geleistet mit vielen Merkblättern und vielen auch Informationsveranstaltungen, genauso auch wie das BMWE natürlich. Das geht hier Hand in Hand. Da sehen wir, dass ganz viel passiert ist. Jetzt sehen wir aber auch, dass man sich in der Flut von diesen Informationen auch einfach zurechtfinden muss. Wo finde ich denn eigentlich was? Das heißt, es geht vielleicht weniger darum, noch mehr zu informieren und noch ein weiteres Papier zu erstellen, sondern es geht darum zu gucken, wie kann ich als Person, als kleines mittelständisches Unternehmen an die Sache herangeführt werden auf eine Art und Weise, in der ich die Komplexität der Verordnungen so verstehe, dass es der Sachlage gerecht wird. Wie kann ich in die Lage versetzt werden, hier diese Fragen zu stellen? Eine Sache, die wir immer wieder und durchaus ja auch Verständnis für haben, aber die eben auch für die Unternehmen eine Hürde ist, dass all diese Leitlinien, all diese Hinweise, FAQs, Formulierungsvorschläge von der Kommission, das ist alles unverbindlich. Ja. Dafür gibt es sicherlich Verständnis, aber es gibt hier eben auch das große Bedürfnis nach klaren Aussagen und Ansagen aus der Politik. Wir machen gute Erfahrungen damit, mit Outreach-Formaten, wo eben BAFA, BMWE, BDI und DHK und weitere Verbände eben auch versuchen, gemeinsam zu informieren, die Mitglieder, die IHKs, mit reinzunehmen und eben einen offenen Raum eben auch für Fragen zu schaffen. Und nichtsdestotrotz sind hier, glaube ich, klare Aussagen, so gut es geht, verbindliche Aussagen sehr, sehr wünschenswert und eben zu versuchen, die Dichte an Informationen in eine geeignete Form zu bringen, sodass sie auch, ich sage jetzt mal, für den Leser, der da noch nicht so vertieft mit drin sich befasst hat, eben hier eine Orientierung zu bieten.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir zum Kollegen Michael Kellner von Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrt, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nochmal eine Frage an Herrn Holterhus. Ich habe gelernt, dass eine Enteignung möglicherweise rechtssicher wäre. Ich würde trotzdem gerne noch mal zu der Treuhand zurückspringen und fragen, welche Möglichkeiten hat der Treuhänder bei der Entwicklung von Unternehmen, inklusive auch den Verkauf und Verpachtung von Grundstücken? Also wie weit kann ein Treuhänder eigentlich Ihrer Meinung nach gehen?
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Das ist natürlich bei Treuhandverwaltungen, wie sie jetzt im AWG vorgesehen ist, ganz virulent, denn letztlich steigt der Staat über die Treuhand in die betriebswirtschaftliche Steuerung des Unternehmens ein. Und wir haben das in der Tat in der ganz zentralen Causa Rosneft ja vielfach gesehen, dass sich die Frage gestellt hat, wie weit kann denn dieser Betrieb nun tatsächlich durch den Staat während dieser Zeit der Treuhand, nach der das Unternehmen ja eigentlich wieder zurückwandern soll, in die Kontrolle der eigentlichen Eigentümer. Wie weit kann da betriebswirtschaftlich eigentlich gehandelt werden? Welche Umsetzungsmaßnahmen, wirtschaftliche Strategien und so weiter können gefahren werden? Und hier ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu betonen, ich habe das so ein bisschen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, wie zurückhaltend da bisher im Kontext dieser Treuhand agiert wurde, wenn es um betriebswirtschaftliche Entscheidungen ging. Es ist sozusagen, wahrscheinlich muss ich niemandem in diesem Ausschuss erzählen, dass betriebswirtschaftlich keine Entscheidung zu treffen, auch eine Entscheidung ist. Das bedeutet, wenn man das Ganze eigentumsrechtlich, also aus der juristischen Perspektive betrachtet, ist es so, dass gerade Entscheidungen der Treuhänder hinsichtlich der Unternehmensführung solche sind, die vor allen Dingen der Aufrechterhaltung und dem weiteren sinnvollen Funktionieren des Unternehmens geschuldet sind. Das heißt, nach meinem Dafürhalten ist es eigentumsrechtlich mitunter sogar indiziert, sehr weitreichende strategische Entscheidungen zu treffen. Ja, also kleines Beispiel, wenn Sie treuhänderisch einen Automobilkonzern übernehmen und dann sagen, die nächsten 20 Jahre produzieren wir weiter ausschließlich Dieselautos, dann könnte das eine Entscheidung sein, die zwar treuhänderisch nicht besonders stark in den gegenwärtigen Kontext eingreift, aber gleichzeitig das Unternehmen perspektivisch gegen die Wand fallen. Das heißt, ich würde dafür plädieren, hier sozusagen ruhig etwas mutiger umzugehen. Ich glaube, die verfassungsrechtlichen Schranken sind dort nicht besonders hoch. Alles, was nicht die Veräußerung des Unternehmens selbst ist, das Herauslösen von Unternehmensteilen, das Veräußern an andere Eigentümer und Ähnliches, sondern wirklich die strategische, betriebswirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens betrifft, ist nach meinem Dafürhalten verfassungsrechtlich in Ordnung, solange eine sinnvolle Risikoabwägung stattfindet.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Enrico Komnig.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Neckel, ich habe noch mal eine Frage an Sie. Und zwar geht es um die Frage des möglichen zusätzlichen Erfüllungsaufwandes für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den kleinen und den exportorientierten kleinen Mittelstand. Der Gesetzentwurf sagt, es entstehe kein weiterer Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass es eben doch im Rahmen der Harmonisierung zu Negativeffekten kommen kann, was letztlich zu Wettbewerbsnachteilen für die deutschen exportorientierten KMUs führen könnte. Könnten Sie vielleicht kurz ausführen, inwieweit das Gesetz zu Wettbewerbsnachteilen führen kann? Danke.
Ja, vielen Dank. Genau. Wie gesagt, wir haben vorhin auch zum Beispiel viel auch über die Sanktions-Compliance-Screenings-Mechanismen und softwaregestützten Varianten gesprochen. Das sind Maßnahmen und Pakete, die sind sehr, sehr teuer. Das sind Anwendungen, die lädt man sich nicht einfach so runter. Das sind teure Anwendungen, die man sich sozusagen ins Haus holen muss. Nichtsdestotrotz braucht es auch Exportkontrollbeauftragte. Es braucht gegebenenfalls Rechtsabteilungen, die bestimmte Vorgänge nochmals prüfen. Wir hören Stimmen aus der Wirtschaft, die eben auch sagen, wir haben uns jetzt hier einfach nochmal eine Person mit ins Haus geholt, einfach um sicherzugehen, dass wir hier auch wirklich alles richtig machen. Das ist natürlich etwas, wo es einen größeren Aufwand für die Wirtschaft gibt, die Wirtschaft auch grundsätzlich bereit ist zu tragen. Was das die Harmonisierung in der EU angeht, natürlich ist es so, Deutschland ist als Exportnation natürlich sicherlich anders vielleicht nochmal von Sanktionsmaßnahmen betroffen als andere Mitgliedstaaten. Aber deswegen ist es ja eben so wichtig, hier trotzdem diese Harmonisierung eben vorzunehmen, dass es eben keine Wettbewerbsnachteile gibt gegenüber anderen Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten oder rein auch einfach den Niederlassungen, die vielleicht in anderen Mitgliedstaaten eben angesiedelt sind und hier eben ein kohärentes und vereinfachtes Verfahren eben auch für die Unternehmen eben zu ermöglichen, dass beispielsweise nicht irgendwie so Sanktionslisten, Screenings und Compliance-Systeme in einer Niederlassung anders gestaltet und anders aufgebaut werden müssen als in anderen Niederlassungen innerhalb des Binnenmarktes.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zum letzten Fragesteller in der heutigen Anhörung. Das ist der Kollege Jörg Sissan von der Linkspartei.
Ja, danke schön. Mich beschäftigt diese Frage der Strafverfolgung doch noch ein klein bisschen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, Frau Neckel, argumentieren, dass die 10.000-Euro-Grenzwert, der erscheint ja irgendwie ziemlich naheliegend zu sagen, da muss man vielleicht nicht hingucken. Trotzdem haben wir es ja mit einer Vielzahl von Umgehungstatbeständen zu tun. Nicht, weil es so viele kriminelle Unternehmen gibt, aber weil einige eben sehr gezielt das umgehen. Ist das nicht auch wieder, wäre das nicht vielleicht auch wieder ein theoretisches Schlupfloch zumindest, auf Kleingeschäfte umzusteigen?
Ich glaube, ich verstehe den Ansatzpunkt. Es ist aber eben so, dass Vorgänge auch von einem geringeren Wert stehen ja auch einfach zum Beispiel mildere Mittel einfach zur Verfügung. Eine Strafbewährung, über die wir hier sprechen, in einem Mindestmaß von 3 Monaten, das sehen wir durchaus als unverhältnismäßig und das liefe eben auf eine Kriminalisierung von Bagatellverstößen hinaus. Das Problem der Sanktionsumgehung, das sehen wir, das ist etwas, das natürlich auch irgendwie bei uns in der Wirtschaft und in der Politik eine große, große Rolle spielt und wir natürlich auch sehen, dass hier es gezielte Maßnahmen braucht, um eine Sanktionsumgehung zu verhindern. Die Frage ist, ob dieses Instrument des Schwellenwertes von 10.000 Euro, ob das tatsächlich das Instrument ist, um das zu unterbinden. Das ist so ein bisschen die Frage, weil wir eben sehen, dass natürlich Sanktionsumgehung gegebenenfalls dadurch ermöglicht werden könnte, aber eben eine Vielzahl von kleinen Verstößen in einem geringen Wert, die teilweise eben vielleicht einfach durch eine Fehltarifierung beim Zoll entstehen können, wo hier sehr schnell eben auch Strafverfolgungsverfahren eingeleitet werden, dessen Verfahrenskosten den Wert der tatsächlichen Sache häufig eben um ein Vielfaches eben übersteigen und dann eben auch entsprechend ausgehen. Ja? Und hier sagen wir eben einfach, ist das Mittel der Wahl vor dem Hintergrund, dass selbstverständlich Sanktionsumgehung und die Verhinderung von Sanktionsumgehung etwas sehr, sehr Wichtiges ist.
Vielen Dank. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, den Sachverständigen, für Ihren Sachverstand, den Sie uns zur weiteren Beratung heute gegeben haben. Darf ich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken und schließe die jetzige Anhörung und darf alle Kolleginnen und Kollegen erinnern, um 10.30 Uhr geht es hier mit der Ausschusssitzung weiter. Vielen Dank und Ihnen guten Nachhauseweg. Herzlichen Dank.